haben heute 11 schlaftrunkene Teenager hier sind. Die wollen wir ganz besonders begrüßen. Der neue Basics-Kurs hat angefangen. Ihr habt heute Nacht hier übernachtet, habt Astrid, die Leiterin dieses Kurses, ganz schön auf Trab gehalten, vermute ich mal. Ich habe schon von den Jungs gehört, die haben gestern bei ihrer Kanutour, die haben gestern eine Kanutour gemacht. Und Christoph, der Mitarbeiter dort, hat das Boot kentern lassen. Also es war alles ganz spannend. Steht doch mal einmal kurz auf, dass wir euch mal sehen. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass ihr da seid, und ich will kurz für euch beten. Jesus, ich bete für diese jungen Menschen und für die Mitarbeiter, dass du sie segnest, dass sie eine richtig gute Zeit haben, dass sie viel von dir lernen. Und ich bete, dass du sie gebrauchst, um dieses Land zu verändern, in dieser Stadt einen Unterschied zu machen. Ich bete, dass du deinen Geist auf sie legst. Heiliger Geist, wir beten, dass du sie mit Christus immer mehr verbindest, dass du sie verwandelst in das Ebenbild Jesu und dass sie deine Liebe zu den Menschen in ihrer Generation tragen. Amen. Danke, setzt euch gerne hin. Wir starten eine neue Predigtreihe, die den Titel trägt Vertreibung, Flucht und nun. Und das Thema heute soll sein die Verantwortung der Kirche. Und dafür will ich jetzt auch noch mal ganz kurz beten, dass einfach Gott diese Predigt auch gebraucht. Jesus, ich bitte dich, dass du dein Wort lebendig machst und dass du Gnade gibst zum Predigen und für die anderen Gnade gibt es zum Hören. Amen. Diese Situation mit den Flüchtlingen bewegt unser ganzes Land zurzeit. Jeden Abend in den Nachrichten. Ich höre Zahlen, die ich immer wieder gleich vergesse. Wie viele Menschen sind heute Nacht im Mittelmeer ertrunken? Wie viele Leute sind heute wieder in Passau, in Rosenheim, in München am Bahnhof angekommen? Und dann dieses eine Bild von diesem einen Jungen, das wie eine visuelle Bombe in mein Herz eingeschlagen hat, wie ich dieses Bild gesehen habe von diesem kleinen Jungen. Ich habe es bewusst nicht hier aufgeführt, weil hier sind kleine Kinder da. Aber das ist wie eine Bombe, eine bildliche Bombe in unsere Zeit hinein gewesen. Dieser dreijährige Junge, der ertrunken am Ufer liegt. Und man nur natürlich, das gibt doch gar nicht. Einige Tage vorher habe ich schon ein Bild gesehen von einem kleinen Mädchen, das leblos auf der Wasseroberfläche schwimmt. Und ich bin nur noch in Tränen ausgebrochen. Ich habe gedacht, Gott, was passiert hier? Und ich muss zugeben, das war bei mir nicht immer so. Bis in den April diesen Jahres hinein war das für mich ein Thema, wo ich gesagt habe, okay, ich mache die Nachrichten an. Ich höre, heute sind so viele Menschen ertrunken. Und ich mache die Nachricht wieder aus und denke mir, Herr, segne sie. Aber, habe ich nicht gedacht, aber ich habe das nicht an mich rangelassen. Ich konnte das nicht an mich ranlassen, dieses Thema. Und ich war auf einer Konferenz, wo ich mit Gott im Gespräch gewesen bin, wo ich gesagt habe, Gott, ich möchte mich dir wieder hingeben und habe gebetet. Und an dem Tag hat mich eine Frau abends, als ich nach Hause gefahren bin, eine Frau kontaktiert und gesagt, Jan, ich kenne einen Syrer, der im Moment in Damaskus festsitzt, können wir irgendwie was tun, um ihn nach Deutschland zu kriegen. Das habe ich euch damals erzählt. Der Junge heißt Yusuf. Wir haben hier in Deutschland viel versucht und auf einmal wurde diese ganze Flüchtlingsthematik persönlich. Ich habe ein Bild vor Augen gehabt, ich habe gewusst, das ist Yusuf. Yusuf sitzt in Damaskus fest und er hat zwei Schwestern und er hat eine Mutter, einen Vater und die wissen nicht, was sie tun sollen. ISIS kommt näher. Ich habe Kontakte aufgenommen, ich habe Leute mit ins Boot genommen. Ich habe gedacht, wir müssen doch irgendwas tun. Ich habe Politiker angeschrieben, ich habe tolle Leute gehabt, die mich unterstützt haben. Yusuf ist Gott sei Dank seit 3 Wochen in Deutschland nicht, hat dann noch andere Kontakte gegeben, aber steht ja nur einer für viele. So viele Menschen. Wir sind dankbar, dass er da ist, aber er steht doch für viele. Und auf einmal wurde das Thema für mich persönlich. Und ich stelle mir die Frage, wie wird das mit uns als Gemeinde weitergehen? Wie wird das mit dir persönlich weitergehen? Was sollen wir jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Ich stehe da so hoffnungslos davor. Ich sehe dieses Bild von diesem ertrunkenen Kind und ich denke mir, Gott, was kann ich tun? Was kann ich tun? Das ist doch auch die Geschichte unseres Volkes, habe ich gedacht. Wer von euch, der hier sitzt, ist rein Westdeutscher, wenn er mal 2, 3 Generationen zurückdenkt? Meine, ganz, ganz wenige, ne? Meine Oma zum Beispiel, die ist nach dem Krieg geflohen. Wenn meine Oma musste aus den ehemaligen Gebieten, wo heute jetzt Polen ist, musste sie nach 45 fliehen. Über 10 Millionen Menschen, zwischen 10 und 13 Millionen Menschen sind nach 1945 in den Westen geflohen. Das ist doch etwas, was in der DNA unseres eigenen Landes auch mit drin steckt, in unserem Volk drin steckt. Unsere Großmütter, unsere Großväter, die das erlebt haben. Als kleiner Junge habe ich bei meinem Nachbarn, da war ich 5, mein Nachbar war 80, das war mein ältester Freund, und bei dem bin ich jeden Tag zum Tee trinken gewesen, und der war im Krieg gewesen, und seine Frau musste in Emden, hat den Bombenkrieg miterlebt, die musste aufs Land fliehen, die haben mir erzählt davon. Als kleiner Junge habe ich mir das angehört, habe mit meinem Opa gesprochen, ich habe gefragt, Leute, wie habt ihr das erlebt? Und als Pastor habe ich die Chance, ganz oft mit Menschen aus der älteren Generation zu sprechen und die Geschichten zu hören. Was für eine Lebensleistung. Was haben Menschen mitgemacht, wenn sie miterlebt haben, wie ihre Kinder gestorben sind, wie ihre Geschwister erfroren sind? Das steckt doch in der Geschichte unseres Landes drin. Was für eine Lebensleistung. Was haben sie durchgemacht? Und diese Geschichte wiederholt sich gerade. Menschen sind auf der Flucht. Die Bilder im Fernsehen bewegen uns. Und weltweit sind es 60 Millionen Menschen, die fliehen. Allein 2014 sind 13,9 Millionen Menschen aus ihrem Heimatland geflohen. Die meisten, die nach Deutschland kommen, sind aus Syrien, Afghanistan und dem Irak, aber auch aus Afrika, aus dem Sudan, aus dem Kongo, aus Somalia und auch aus den ehemaligen Balkanstaaten sind viele Menschen jetzt nach Deutschland gekommen, aus dem Kosovo, aus Albanien. Und viele suchen Schutz, suchen Zuflucht in Deutschland. Und was haben wir dazu zu sagen als Christen? Was ist unsere Antwort darauf? Unser Land steht vor Herausforderungen, das kriegt jeder mit, die sind unglaublich groß. Die Spannungen sind enorm, jetzt schon an vielen Stellen. Was ist die Verantwortung der Kirche? Kirche als der Ort der Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen. Kirche als der Ort von Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Tun wir das? Oder schützen wir uns hinter dem Ausknopf an der Fernbedienung, wie ich das vorhin von mir selbst gesagt habe? Betrifft mich das noch? Bin ich zerbrochen, wenn ich das sehe? Wenn Jesus über jedes Kind und über jeden Menschen weint, der auf der Flucht stirbt? Wenn Gott vor Herzen aus Stein steht, die sich hinter Stacheldraht und Ausreden verstecken? Ich möchte mit euch einen Bibeltext mir zunächst einmal anschauen. Aus dem 3. Mose. Was sagt Gott dazu? Gott sagt zu seinem Volk Israel, wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Land, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Im 3. Mose, da kann man in den ersten Kapiteln beschreibt Gott da ganz viel über die Versöhnung mit Gott. Wie kann Versöhnung wiederhergestellt werden? Wie kann die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden? Der Mensch, das Volk Israel als Sinnbild oder als Vorbild für die Menschheit bekommt etwas, wie man mit Gott wieder versöhnt leben kann, in den Geboten Gottes beschrieben. Das mündet im Yom Kippur-Tag, dem großen Versöhnungstag. Und dann ab den Kapiteln 17 können wir im 3. Mose sehen, wie dann ein heiliges Leben aussehen soll. Ein Mensch, der mit Gott in einer richtigen Beziehung lebt. Und in diesen Kontext hinein sagt Gott das. Wenn du mit Christus, oder in diesem Fall damals noch, wenn du mit Jahwe in Beziehung lebst, wenn Jahwe dein Gott ist, dann lebt das. Dann sollst du den Fremdling bei euch wohnen lassen. Was ist ein Fremdling? Das hebräische Wort ger, Fremder, bedeutet, dass jemand dauerhaft an einem Ort lebt, der nicht seine ursprüngliche Heimat ist. Und er ist auf den Schutz und auf die Fürsorge der anderen Menschen angewiesen. Die Menschen sind sogar in den in die religiösen Feiertage, in die religiösen Gebräuche der damaligen Zeit mit eingebunden worden. Das können wir im 3. Mose zum Beispiel nachlesen im Kapitel 16, wo es heißt, auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Also sie werden hineingenommen mit in die Feiertage. Sie werden mit hineingenommen in die Kultur. Sie werden aufgenommen in das Volk Israel. Auch die, in den Speisegeboten können wir das sehen. Natürlich kennt das Alte Testament auch die Situation, wo das Fremde gefährlich ist. Wo das Fremde eine Bedrohung darstellt. Da benutzt die hebräische Bibel das Wort zum Beispiel Zar. Das bedeutet der Fremde, das Ausländische, was unsere Religion auch bedroht. Ganz speziell zum Beispiel wird es deutlich bei der Isabel. Isabel ist die Königin von einem König von Israel gewesen. Und sie war keine Israelitin. Sie hat die Baalskulte mit nach Israel reingebracht. Sie hat also gewissermaßen einen fremden Gott mit hineingebracht. Sie hat fremde Kulturen und sie haben unter anderem Kinder geopfert und solche furchtbaren Dinge getan. Und Gott hat gesagt, das ist mir ein Greuel, wenn ihr das tut. Also das kennt das Alte Testament auch, dass das Fremde bedrohlich wird. Und dass es dann zum Abfall von Gott geführt hat. Jetzt leben wir nicht in einer Theokratie, so wie Israel damals, und auch nicht in einem Gottesstaat, wo wir sagen, so ist es und nicht anders, sondern wir leben Gott sei Dank in einer Demokratie. Aber lass uns das bewusst haben, dass das, was dort in 3. Mose steht, das jüdisch-christliche Menschenbild, die Grundlage ist für das, was die modernen Menschenrechte ausmachen. Ein Ausleger schreibt, in diesen Geboten liegt die eigentliche Wurzel der modernen Menschenrechte. Ihr Lieben, ist es euch eigentlich bewusst, dass es nicht allzu selbstverständlich ist, dass alle Menschen gleich sind? Das ist nicht selbstverständlich. Vor 70 Jahren gab es die Theorie, die philosophische Theorie von einem Übermenschen und einem Untermenschen. Deswegen hatten wir Deutschen ja das Recht, die Ostgebiete zu uns zu holen, weil wir ja die Obermenschen waren und wir mussten doch Platz haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir sagen, jeder Mensch ist gleich viel wert. Jeder Mensch ist wertvoll. Oder dass wir unterteilen in Gläubige und Ungläubige, wie das jetzt in den Gebieten von Syrien und im Irak passiert. Du kannst froh sein, wenn du für eine Kopfsteuer, die einen ganzen Monatslohn ausmacht, am Leben bleiben darfst, wenn du Glück hast. Wenn du Ungläubiger bist in den Augen derer, die gläubig sind. Wir können so dankbar sein, dass wir in einem Land leben, wo dieses jüdisch-christliche Menschenbild eine Grundlage ist, auch in unserer Rechtsprechung. Und da, wo unser Land bedroht ist, da dürfen wir als Christen darauf vertrauen, dass Gott den Staat gebrauchen wird, um das Böse zu bekämpfen. Paulus drückt es im Römerbrief aus, Römer 13. Denn sie, also damit in diesem Kontext, spricht Paulus über die staatliche Autorität, über die staatliche Ordnung. Und er sagt, denn die staatliche Obrigkeit ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Ihr Lieben, auch in unserem Land haben viele Angst davor, dass Böses in unser Land kommt, dass Anschläge vor uns liegen und all solche Dinge. Auch das gehört zur Realität mit dazu, dass wir das nicht einfach wegwischen können. Aber Paulus sagt hier, der Staat hat das Schwert an die Seite bekommen, um gegen das Böse zu kämpfen. Der Staat hat die Autorität dazu, dem Bösen Einhalt zu gebieten. Auch zu Not mit Gewalt. Jetzt muss ich gerade mal gucken hier, wo ich weitermache. Das Verhältnis von Kirche und Staat, das wir in diesem Zusammenhang bedenken müssen, ist natürlich nicht immer einfach gewesen. Gerade wenn man in einer Diktatur lebt, dann muss natürlich gefragt werden, wie sich die Kirche gegenüber dem Staat verhält. Und das Verhältnis von Kirche und Staat war vor 70 Jahren sehr, sehr problematisch. Besonders prominent war damals Dietrich Bonhoeffer. Und den verstehe ich in der heutigen Zeit immer noch wieder, das, was er gesagt hat, auch als Herausforderung dafür, wie wir dem Staat gegenüber uns verhalten können. Er hat damals gesagt, die Kirche hat den Staat zu fragen, ob sein Handeln von ihm als legitim staatliches Handeln verantwortet werden könne. Nochmal, die Kirche hat den Staat zu fragen, ob sein Handeln von ihm als legitim staatliches Handeln verantwortet werden kann. Zweitens, die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zugehören. Wenn die Kirche den Staat ein zu viel oder ein zu wenig an Ordnung und Recht ausüben sieht, kommt sie in die Lage, nicht nur die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern dem Rat selbst in die Speichen zu fallen. Das hat Bonhoeffer damals gesagt, damals natürlich in einem anderen Kontext. Aber ich glaube, dass wir auch heute uns die Frage stellen müssen an einigen Stellen, lieber Staat, was machst du da? Ich denke, dass auch in der jetzigen Zeit einige kritische Anfragen erlaubt sein müssen. Warum zwingen wir zum Beispiel Menschen, illegal in unser Land einzureisen? Aber ich denke auch, dass wir für vieles im Vergleich zu damals in unserem Land, für unseren Staat, sehr, sehr, sehr dankbar sein dürfen. Diese Krisensituation, die unser Land gerade durchmacht, ist eine unglaublich große Herausforderung. Und ich glaube, wir können dankbar sein, dass wir in einer Demokratie leben, in einer staatlichen Rechtsordnung. Und ich glaube, dass wir da auch Verantwortung haben, in positiver Weise diese Verantwortlichen zu unterstützen. Die Staatsdiener, und ich werde gleich noch einige nennen. Und wenn ich dann auch von einigen Christen, zum Beispiel auf Facebook lese, wie könnt ihr Christen und ihr Gutmenschen denn euch so für die Flüchtlinge einsetzen, dann muss ich schon den Brechreiz zurückhalten. Dann merke ich auch, dass es mir ja ziemlich schwer fällt, keine gewaltsame Rhetorik zu wählen, sondern mich zurückzuhalten. Was habe ich mich in den letzten Wochen häufig zurückgehalten? Ich dachte, da müsste ich jetzt eigentlich was zu schreiben. Ich lasse es lieber. Es bringt nichts. Weil ich glaube, dass wir Christen auf unsere Sprache achten müssen, gerade in der jetzigen Zeit. Wenn unsere Bundeskanzlerin sagt, wir schaffen das, wir werden das schaffen, mir hat das Hoffnung gemacht. Lasst uns auf unsere Sprache achten in der jetzigen Zeit. Lasst uns Botschafter der Hoffnung sein von einem Gott, der diese Welt immer, mit dieser Welt noch nicht am Ende ist, der auch unser Land sieht und auch unser Land liebt und uns Gnade geben wird, wenn wir uns diesen Menschen zuwenden. Jesus hat einmal gesagt, wenn du deinen Bruder nur Narren nennst, dann bist du des Höllenfeuers schuldig. Da geht es um die Sprache. Lasst uns auf unsere Sprache achten. Lasst uns darauf achten, wie wir gegenüber der staatlichen Obrigkeit reden. Und das sei vorweg schon mal gesagt, das ist eine praktische Konsequenz aus alledem. Ich glaube, wir stehen als Christen in erster Linie in der Verantwortung, für die staatliche Obrigkeit in der jetzigen Situation zu beten, dass sie Weisheit haben. Ich glaube, dass wir beten sollten für die Politiker, auch im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die dort super viel Arbeit haben, für die Leute in den Innenministerium, für die Menschen in der Polizei und auch im Militär, die auf allen Ebenen versuchen, auch sich für unser Land einzusetzen. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber ich habe das vor kurzem nochmal überlegt. Wie viele Anschläge zum Beispiel sind in unserem Land vereitelt worden? Da haben irgendwelche Bomben nicht funktioniert. Da hat der Verfassungsschutz irgendwelche Sachen aufgedeckt. Lass uns doch beten, dass Gott da, wo Böses gedacht ist gegen unser Land, dass das ans Licht kommt und dass die staatliche Obrigkeit eingreifen kann zum Wohl unseres Volkes. Das ist meines Erachtens die erste Konsequenz. In Vers 34 heißt es also hier, wir sollen den Menschen nicht bedrücken und wir sollen ihn dann sogar lieben. Bedrücken meint hinterlistig, von hinterlistig bis Gewaltsamkeit. Alles, was dem Menschen in seiner Ehre eingrenzt. Was dem Menschen in seiner Menschsein abwertet. Wenn Menschen anfangen, Geschäfte zu machen mit den Flüchtlingen, dann schreit das zum Himmel. Ob das die Schlepper sind oder ob das profitgierige Menschen sind, die jetzt die absoluten Absteigen für Menschen als Flüchtlingsheime hergeben und die das zu ihrem eigenen Profit ausnutzen. Oder auch bei Staaten. Wenn ich höre von Ungarn, dass dort Menschen, wir wollen keine Muslime in unserem Land, weil wir wollen ein christliches Land sein, dann stelle ich mir einige Fragen. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat in einem Interview mit Marietta Slomka gesagt, wenn Orban, also der Präsident von Ungarn, wenn Orban ein Christ ist, dann ist Kim Il-sung, der Diktator aus Nordkorea, auch ein Christ. Wenn Orban ein Christ ist, dann ist Kim Il-sung auch ein Christ. Wie gesagt, ihr Lieben, lasst uns aufpassen mit solchen Anklagen. Das hilft auch keinem, wenn wir uns zum Richter von dem Glauben von anderen Menschen machen. Aber lasst uns doch sagen, mein Verständnis von Glauben, mein Verständnis von Jesus ist es nicht. Der Pastor Klaus-Jürgen Diehl hat geschrieben, wenn inzwischen osteuropäische Staatsmänner erklären, sie würden keine Muslime, sondern allenfalls Christen in ihrem Land aufnehmen, so können sie sich mit dieser Haltung nicht auf die Bibel berufen. Auch Muslime werden verfolgt, auch Muslime haben Angst um ihr Leben und sie sollen auch von Christen liebevoll empfangen werden. Es sind Menschen. Viele Menschen haben Angst vor den extremen Ausprägungen, die der Islam mit dem Islam in Verbindung gebracht werden. Aber lasst uns doch als Christen versuchen, nicht dem Geist der Angst Raum zu geben, sondern dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich bin dankbar und stolz für die Zeichen der Liebe und die Zeichen der Mitmenschlichkeit, die von unserem Land ausgehen. Viele Menschen in München zum Beispiel, die am Bahnhof stehen und die Flüchtlinge willkommen heißen. Viele Leute von früher, die ich noch kenne. Ich bin stolz auf das, was dort getan wird. Und lass uns doch da, wo Gewalt da ist, nicht mit Gegengewalt reagieren. Das hat Jesus selbst auch uns vorgemacht und hat er auch gesagt, dass wir so nicht reagieren sollen, sondern unsere Feinde lieben sollen. Und jetzt geht es weiter in Vers 34. Dieses Gebot, in diesem Gebot, den Fremden anzunehmen, da erinnert Gott das Volk daran, ihr seid selber Sklaven gewesen. Ihr kennt das. 400 Jahre seid ihr in Ägypten Sklaven gewesen. Und das ist ein Gebot für das Volk Israel gewesen, aber die Gemeinde ist Teil vom geistlichen Israel. Es gibt eine ganz, ganz enge Verbundenheit zwischen Israel und der Gemeinde Jesu. Das will ich jetzt theologisch nicht zu sehr ausweiten. Wer da Interesse hat, soll mal einen Römerbrief lesen, Kapitel 8 bis 11. Kleine Hausaufgabe, wenn dich das interessiert, schau dir das mal an. Die Gemeinde Jesu und das Volk Israel stehen in einer sehr engen Verbindung. Und ein Aspekt leuchtet hier ganz besonders für die christliche Kirche hervor. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Das erinnert uns doch an jemanden, oder? Hat das nicht Jesus gesagt? Und genau darauf nimmt Jesus Bezug. An einigen Stellen, ich habe eine herausgewählt, um das noch zu verdeutlichen. Lukas Evangelium, Kapitel 10. Ein Mann, der sich im Gesetz Mose besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgenden Fragen auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht dafür im Gesetz? Mose, was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigt Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Was muss ich tun? Und dann Jesus erzählt dann das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da kommen drei Personen vor, Zwei gehören zur religiösen Elite und einer war Ausländer. Man könnte das Gleichnis auch nennen, das Gleichnis vom barmherzigen Ausländer aus Samarien. Eigentlich war das ein Feind. Jesus antwortete auf diese Frage: Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihn und seine Kleider und sein Geld und verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Keine Hoffnung mehr. Verblutet am Straßengraben. Zwei Männer, die sich bestens auskennen, die zum Volk Israel gehören, die zur religiösen Elite gehören, laufen an ihm vorbei und lassen ihn dort am Wegesrand liegen, weil sie haben ja so wichtige Aufgaben. Sie müssen ja Gott anbeten in Jerusalem. Meine Kollegen, Pastoren, die warten da auf mich. Ich kann mich jetzt hier nicht um so jemanden kümmern. Wir haben sogar die Straßenseite gewechselt. So zu tun, als ob. Und dann kam ein Mann, ein Samariter. Heute der Inbegriff für Barmherzigkeit. Arbeiter-Samariter-Bund. Bist du Samariter oder wie? Kennt ihr ja alle. Damals ein Feind. Wenn du da tot, halbtot am Boden liegst, noch gerade dein Auge aufkriegst und siehst einen Samariter, dann kannst du gleich zumachen. Von dem erwarte ich jetzt wirklich gar nichts mehr. Aber der hilft mir. Der verbindet meine Wunden. Der hebt mich auf seinen Esel und bringt ihn später in eine Herberge und sorgt für mich. Zahlt dem Wirt das, was es braucht, weil er eben weiter muss. Hinter dieser Frage steckt die ganze Verlogenheit und Heuchelei von der frommen Zeit damals und heute. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Eigentlich eine gute Frage, oder? Und dann wer ist denn mein Nächster? Sie tun, als ob Gottes Wille undeutlich und unklar ist oder dass man vielleicht sogar kompliziert sei. Letztlich steckt dahinter ein Selbstbetrug, der nur den bösen Willen versteckt. Bis in die heutige Zeit hinein stellen wir uns immer wieder die Frage, was sollen wir denn tun? Was sollen wir tun als Christen? Soll ich jetzt sagen, Jesus sitzt im Flüchtlingheim, hier im Fliegerhorst zum Beispiel, und wartet darauf, dass du ihn besuchst. Jesus ist im Gefängnis und wartet darauf, dass wir ihn besuchen. Jesus ist krank und er wartet darauf, dass wir ihn heilen. Das hat Jesus mal gesagt. So wird er das am Ende der Zeiten beurteilen. Jesus macht in diesem Gleichnis deutlich, wenn du wirklich liebst, dann weißt du, wer dein Nächster ist. Wenn unser Herz nicht voll Angst mit Angst erfüllt ist, sondern unser Herz mit Liebe erfüllt ist, dann wissen wir, wer unser Nächster ist. Tiefes Mitleid mit anderen Menschen. Der andere ist nicht das Etwas, das dort auf dem Boden liegt. Der andere ist nicht das Etwas, das dort im Asylbewerberheim sitzt. Der andere ist nicht das Etwas, das dort auf der Straße mir entgegenkommt und ich lieber die Straßenseite wechsle, sondern der andere ist ein Du. Der jüdische Theologe Martin Buber unterscheidet zwei Formen von menschlichen Beziehungen. Einmal die Ich-Du-Beziehung und einmal die Ich-Es-Beziehung. Die Ich-Du-Beziehung, da erkenne ich in meinem Gegenüber, dass er ein Geschöpf Gottes ist. Wie jeder andere Mensch auch. Egal welche Religion, egal welche Hautfarbe, egal ob Mann oder Frau. Diese Tatsache macht den anderen für mich bedeutsam. Ich werde ihm mit Respekt begegnen, mit Würde und Wertschätzung behandeln. Aber häufig ist es so, dass das Gegenüber zu einem Es wird, zu einem Objekt, zum Mittel, zum Zweck. Das Objekt, das mich bedroht. Das Objekt, vor dem ich Angst haben muss. Das Es. Für Martin Buber war es eine feste Überzeugung, dass die Ich-Du-Beziehung zwischen zwei Menschen auch die Ich-Du-Beziehung zwischen Gott und Menschen widerspiegelt. Wenn du auf der Suche nach Gottes Erfahrung bist, dann lass die Liebe Gottes in deinem Herzen anfangen zu fließen. Das Gleichnis macht meines Erachtens auch deutlich, dass wir durchaus unsere Grenzen haben dürfen. Der Samariter hat Mitleid, er hilft, aber er weiß auch, wo seine Grenzen sind. Ich kann nicht mehr weiter mich jetzt die nächste Zeit um ihn kümmern. Ich werde ihn in fürsorgliche Hände geben. Das entspannt mich, dass ich sagen darf, okay Gott, ich bete für die Menschen, aber ich kann nur denjenigen begegnen, in Oldenburg zum Beispiel, der mir hier über den Weg läuft. Ich kann das nicht ertragen. Du bist der Herr. Du bist der Gott, der die Welt in seinen Händen hält. Weil sonst würde man ja depressiv werden. Aber wir haben immer wieder die Aufforderung als Christen, Freude im Herzen zu haben an ihm, an Gott. Und diese Freude auch in solchen Situationen zu leben. Da darf auch Freude und Leid im Herzen nebeneinander stehen, glaube ich. Aber das müssen wir uns auch vor Augen führen. Was hatte Bonhoeffer geschrieben? Die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zugehören. Lasst uns dieses mahnende Wort im Ohr behalten. Lasst uns gemeinsam kreativ unterwegs sein als Gemeinde. Wir haben hier einige Dinge angefangen gestern. Und liebe Gemeinde, ich wünsche mir, dass das mehr wird. Offen gestanden war das gestern eine Enttäuschung, dass so wenig Leute da waren. Lasst uns da nochmal neu einen Ruck geben und sagen, Gott, wenn das Thema bis jetzt an mir vorbeigegangen ist, sogar am Pastor ist es vorbeigegangen, lange, lange Monate, dann darf das auch vielleicht an dir vorbeigegangen sein. Und du sagst, ich halte mich davon weg. Aber dann fang doch an, Gott zu bitten, dass er dein Herz öffnet dafür. Und auch wenn du, ich stehe davor an vielen Stellen und sage, Gott, ich weiß noch nicht genau, was du vorhast. Aber lass uns das Gott doch sagen. Gemeinsam und Ideen schmieden, wie wir diesen Menschen dienen können, dass sie in unserer Stadt in Oldenburg ankommen, dass sozialer Friede bleibt in dieser Stadt, dass diese Menschen ein Zuhause finden und dass sie angenommen werden. Der Einsatz wird sehr, sehr individuell sein. Nicht jeder kann alles machen. Nicht jeder ist vielleicht in dieser Gruppe dabei, Fremde zu Freunden, die wir gegründet haben, wo Steffen diese Gruppe leitet. Vielleicht kann das nicht jeder tun, aber jeder kann und sollte etwas tun. Und das Erste, was jeder Christ tun sollte, ist zu beten für die Flüchtlinge, für die Politiker, für die Polizisten und die Soldaten und im Schutz vor Terroranschlägen. Das ist meine erste und das kann jeder. Das Zweite ist, überleg, ob du vielleicht Finanzen dafür freisetzen kannst, dass du Projekte unterstützen kannst. Aktionsbündnis Deutschland hilft. Viele christliche Hilfswerke sind da unter anderem mit dabei. Oder auch andere Hilfswerke, auch zum Beispiel vom BFP gibt es das Aktionskomitee verfolgter Christen. Die kann man auch unterstützen. Die engagieren sich direkt im Irak. 10% unserer Kollekte zum Beispiel geht jeden Sonntag immer zum AVC. Du kannst dich dem Team Fremde zu Freunden anschließen. Du kannst mit dabei sein. Wir sind im Moment aktiv in 2 Flüchtlingsheimen in Oldenburg. Sprich Steffen schön an, der sitzt da hinten an dem Metallpfosten, hätte ich fast gesagt, an dem, genau, da, dieser freundliche junge Mann, der hat schon sehr, sehr viele Kontakte aufgebaut. Oder in anderen Aktionen hier in Oldenburg, wo Fremde willkommen geheißen werden sollen. Und wenn es nur auf der Straße ist, dass du diesen Menschen freundlich begegnest. Vor kurzem bin ich morgens mit dem Fahrrad zur Gemeinde gefahren, es war ein Sonntagmorgen. Dann habe ich ganz kurz mit 2 eritreischen Christen gesprochen, die vor der katholischen Kirche waren und die so etwas ratlos waren. Und ich sagte, ja, da fängt der Gottesdienst dann an. Und dann habe ich denen kurz ein bisschen erzählt, lass uns diesen Menschen noch freundlich begegnen und ihnen versuchen weiterzuhelfen, wo es ganz praktisch sein kann. Weil Christsein bedeutet, so wie Christus zu sein. Am Ende der Predigt möchte ich euch einen Brief vorlesen, den ich über einen Freund aus meiner Bibelschulzeit bekommen habe, von einem Pastor, der jetzt noch in den Gebieten im Nahen Osten als Pastor dient, unter schwierigen Bedingungen, der an Pastoren in Europa geschrieben hat. Und das möchte ich euch als Gemeinde mitteilen und dann ins Gebet gehen. Liebe Pastoren in Europa, schreibt dieser Bruder, ich grüße euch in Christus. Wir befinden uns in einem sehr kritischen Zeitabschnitt in Bezug auf die Flüchtlinge, die eure Länder überfluten. Ihr habt eine goldene Möglichkeit. Ihr könnt sie entweder ergreifen oder verpassen und Europa für immer verlieren. Die Familien, die an eure Küsten ankommen, sind zerbrochen, verwundet und bedürftig. Ein warmherziges Willkommen kann ihre Perspektive und ihren Glauben rasch verändern. Sie fliehen vor der Tyrannei des Islam und sind verwirrt in Bezug auf ihre Überzeugungen. Sie sind aufgewachsen mit der Überzeugung, zur besten Nation und Religion zu gehören, die je auf Erden geschaffen wurden. Und ihr Denken wurde darauf programmiert, dass alle anderen verloren sind. Ihnen wurde nie erlaubt, zu denken oder zu zweifeln. Es sei alles von Gott gewollt. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Jetzt ist die Zeit aufzuwachen mit einer neuen Mission, die dieses Mal mit den richtigen Waffen operiert. Benutzt Gebet, Glaube, Evangelisation, praktische Hilfe und viel Liebe. Muslime sind die Opfer des Islams. Sie brauchen jemanden, der ihnen die Augen öffnet und sie befreit. Ihr braucht keine Missionare mehr zu schicken. Sie stehen auf euren Türschwellen. Baut Beziehungen mit ihnen, mit einzelnen Familien, nicht in großen Gruppen. Lasst sie das wahre Gesicht des Christentums sehen. Das Christentum, das Gott im Geist anbetet. Nicht das Christentum der Götzen. Das Christentum mit Gott hingegebenen Familien, nicht das Christentum der moralischen, unmoralischen Werte. Das Christentum der offenbarten Kraft des Heiligen Geistes, nicht das Christentum der lauwarmen Kirche. Das Christentum des alten, erweckten Europas, nicht das Europa des Atheismus. Unser Herr sitzt immer noch auf dem Thron. Unterschätzt niemals den kleinen Prozentsatz der Menschen, die jetzt in eure Länder kommen. Sie werden bald die Mehrheit werden. Sie müssen den Islam gar nicht predigen. Sie müssen gar nicht kämpfen. Die meisten eurer Familien haben ein Kind und einen Hund. Ihre Familien haben 6 und 7 Kinder. Es ist eine Strategie. Seid gewarnt. Der Feind ist doppelzüngig. Einer unserer alten arabischen Dichter hat einst geschrieben: Wenn ihr die Zähne des Löwen seht, denkt niemals, dass der Löwe lächelt. Muslime sind nicht unsere Feinde. Sie sind unsere geliebten menschlichen Brüder mit vielen wunderbaren nahöstlichen Gewohnheiten. Sie sind großzügige Gastgeber, großherzig zu den Armen. Sie sind emotional eng mit ihren Familien und Gemeinschaften verbunden. Beeilt euch und kümmert euch um sie, bevor sie den Islam umarmen. Die Geschichte wird eines Tages bezeugen, dass Gott euch in seiner Weisheit den Hungrigen geschickt hat, damit ihr ihm zu essen gebt, den Durstigen, damit ihr ihm zu trinken gebt, den Fremden, um ihn aufzunehmen, und den Nackten, um ihn anzuziehen. Wie werdet ihr reagieren? Einige werden euch natürlich ausnutzen, aber andere werden sich in euren Gott verlieben. Durchbrecht die Sprachbarrieren und nutzt hingegebene arabische sprechende Christen in euren Ländern. Durchbrecht kulturelle Barrieren und versucht, die Denkweise der Muslime zu verstehen. Und durchbrecht die Entfernungsbarrieren und bittet Missionsteam aus der arabischen Welt um Hilfe durch Kurzeinsätze. Ihr habt eine großartige Gelegenheit. Ich flehe euch an, eure Augen dafür zu öffnen, bevor es zu spät ist. Liebe Gemeinde, wie werden wir darauf reagieren? Wie werden wir auf diese Menschen eingehen? Ich bete, dass wir diese Chance als Chance nehmen und nicht als Bedrohung, dass wir eine riesige Chance für das Evangelium haben, um den Menschen zu dienen. Ich möchte euch jetzt einladen, dass wir einfach gemeinsam als Gemeinde vor Gott kommen und dass wir Gott anbeten und dass wir uns Gott hingeben als Gemeinde und sagen: Gott, was du mit uns tun willst in dieser Stadt, dazu wollen wir bereit sein. Wer das mitbeten möchte, ich werde das für uns alle formulieren, der kann da vielleicht so aufstehen. Wer sagt, das ist jetzt irgendwie nicht mein Thema, ich möchte das nicht, der bleibt einfach sitzen. Aber ich möchte einfach für diejenigen, weil ich glaube, dass wenn wir uns zu zweit oder zu dritt schon allein eins machen würden über diese Sache, dass Gott uns da gebrauchen wird, dass er das sehen wird, egal was kommen wird. Das wissen wir alle selber noch nicht. Also wer sagt, ich möchte mich bei diesem Gebet einklingen, ich möchte mich vor Gott hinstellen und sagen: Gott, was immer es kostet, ich will für dich bereit sein. Steh jetzt auf. Jesus, von ganzem Herzen danke ich dir dafür, dass wir deine geliebten Kinder sind. Dass wir eine Hoffnung haben, die dieses Leben und unseren eigenen Tod überdauert und die stärker ist als der Tod. Wir danken dir, dass du uns gebrauchst, auch da, wo Angst da ist in unserem Land, dass diese Kraft, diese Liebe, die du in uns hineingelegt hast, dass sie eine verändernde Kraft ist. Und wir wollen uns dir hingeben, Jesus. Wir wollen dich bitten, dass du uns gebrauchst, um den Menschen, die nach Deutschland kommen, zu dienen. Wir wollen dich in diesen Menschen sehen. Wir sehnen uns nach neuer Kraft. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst auf diese Gemeinde und dass du uns füllst mit der Liebe Jesu, dass du uns füllst mit der Liebe des Vaters, dass wir den Menschen in eben dieser Kraft, nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in dieser Kraft begegnen können. Dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir unsere Portemonnaies öffnen, unsere Zeitkontingente öffnen, um die Menschen zu integrieren in unsere Gesellschaft, so gut es geht. Gott, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen und uns verpflichten, dass wir unser Bestes geben wollen, das, was wir geben können, damit Frieden bleibt in unserem Land. Und wir bitten dich gemeinsam jetzt auch, dass du die unsere Politiker segnest, dass du dich zu ihnen stellst und dass du ihnen ganz viel Weisheit gibst. Wir bitten dich für die Mitarbeiter in den Behörden, die beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge arbeiten. Ich bitte dich, dass du Gnade schenkst. Auch wenn der Präsident in der letzten Woche seinen Job hingeschmissen hat, bitten wir dich jetzt, dass du das weiter in deine Hand nimmst und dass du das alles segnest, Gott. Dass du Frieden schenkst in unserem Land und uns den Frieden bewahrst. Wir bitten dich, Jesus, dass da, wo Menschen in der Polizei und im Militär zum Teil auch verdeckt arbeiten, dass du sie beschützt und bewahrst, da, wo sie dem Bösen hinterhergehen, wo sie zum Teil ihr Leben riskieren, bitten wir dich, dass du sie beschützt. Und wir bitten dich, dass da, wo Menschen Böses gegen unser Land planen, dass es offenbar werden soll, dass Menschen geschützt werden, dass unser Land geschützt wird, Jesus. Darum bitten wir dich. Gott, wir wollen diese Situation, die im Moment da ist, als eine Chance nehmen aus deiner Hand und dich bitten, dass du uns Gnade gibst, Schritt für Schritt, auch als Gemeinde, als Schwestern und Brüdern hier in Oldenburg. Amen.